Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 17. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Sri Unun, Pujiastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Angesichts des Welterbschaftstages veranstaltet das Bildungs- und Kulturministerium Ausstellung und Dialog. Verpflichtung der indonesischen Regierung für die Tropenwälder. Industrieminister fördert die MRO-Industrie im Inland. Indonesien bietet Senegal Technologietransfer im Eisenbahnindustriebereich an. Zentralsibirien braucht Textilien und Schuhware aus Indonesien. Industrieministerium fördert Investoren zur Optimierung der Elektronikindustrie in Batam. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Bei der 22. öffentlichen Konferenz der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur UNESCO im Jahr 1983 wurde das Datum vom 18. April als der Welterbschaftstag festgelegt und ist von 167 Ländern, einschließlich Indonesien, ratifiziert worden. Im Jahr 2018 hat die Feier des Welterbschaftstages das Thema Erbschaft für Generation. Als Mitglied des Welterbschaftkomitees für die Periode 2015 bis 2019 feiert Indonesien den Welterbschaftstag mit einigen Veranstaltungen, wie Ausstellung und Dialog über diesen Tag. Der Direktor für Erbschaft und Kulturdiplomatie des Kulturgeneraldirektorats im Indonesischen Bildungs- und Kulturministerium, Najamuddin Ramli, sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, den 16. April 2018, dass diese Veranstaltungen vom 16. bis 20. April 2016 stattfinden. Es bleibe zu hoffen, dass sich damit die Kommunikation und der Vision Transfer zwischen der Generation ereignen könnte.
Mengapa kita peringati Hari Warisan Dunia ini? Karena betapapun
Warum feiern wir den Welterbschaftstag? Denn dies ist sehr wichtig für uns, um unsere Kinder und Enkelkinder zu zeigen und zu vermachen. Die Millennial-Generation in Zukunft hat keinen Stolz der Vergangenheit mehr, wenn die Weltkulturerbschaft nicht geschützt wird. Najamuddin sagte dazu weiter, Indonesien besitze 17 Welterbschaften, die von der UNESCO festgelegt worden sind. Die materiellen Welterbschaften sind der Borobudur-Tempel, die Städte der prähistorischen Menschen Sangirans und Subak oder Bewässerungssystem auf Bali. Die immateriellen Welterbschaften sind Batik, Angklung, Wayang, Keris oder Dolchia, Samantans, Noken oder traditionelle Tasche aus Papua, die Methodik der Batikherstellung, Pinisi und drei Genren des balinesischen Tanzes. Die Naturkulturerbschaften sind der Nationalpark Ujung Kulon, der Nationalpark Komodos, der Nationalpark Lorenz und der tropische Regenwald auf Sumatra. Bis 2017 hat Indonesien etwa 594 immaterielle Kulturerbschaften. Indonesien besitzt 4 Weltnaturerben. Einer der Weltnaturerben Indonesiens ist die Tropenwälder auf Sumatra, die in Gefahr sind. Der Direktor für Kulturerbe und Diplomatieerbe im Generaldirektorat für Kultur des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums, Najamuddin Ramli, erklärte am Montag, den 16. April, bei einer Pressekonferenz, dass das Generaldirektorat für Kultur das reaktive Überwachungsmission-Team von der Internationalen Union für die Naturerhaltung und die natürlichen Ressourcen IUCN empfangen habe. Es zeige die Verpflichtung der indonesischen Regierung, um eine der Naturwelterben zu retten, sagte er weiter. Dieses Team wird die Überwachungen machen und bei der Sitzung des Welterbe-Komitees in Bahrain in diesem Jahr die Vorschläge machen.
Memang ini menjadi pusat perhatian dari UNESCO. Karena UNESCO sangat mengharapkan taman-taman hutan lindung kita itu menjadi paru-paru dunia. Menjadi tempatnya
UNESCO schenkt große Aufmerksamkeit auf unsere geschützten tropischen Regenwälder, dass sie die Lungen der Welt sind. Außerdem leben dort verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen. Ein reaktives Team von UNESCO möchte uns zeigen, dass die Vereinten Nationen auch große Aufmerksamkeit dafür schenken. Najamuddin erklärte weiter, den Daten von IUCN nach werden sie festsetzen, ob die tropischen Regenwälder auf Sumatra noch zu der Weltnaturerben gehören. Der Stellvertreter von dem Koordinationsministerium für Menschenbildung und Kultur, Dohardo Pakpahan, sagte, die Regierung habe verschiedene Bemühungen durchgeführt, die Tropenwälder auf Sumatra zu retten. Eine der Bemühungen ist die Befähigung der Einheimischen, Eine der Bemühungen ist die Befähigung der Einheimischen. Er gab aber zu, dass die Bemühungen noch nicht maximal seien. Die indonesische Regierung sei aber optimistisch, die Tropenwälder vor Zerstörung retten zu können. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto fördert die Industrie der Instandhaltung und der Renovierung für Flugzeuge MRO, um ihre Konkurrenzfähigkeit zu steigern, da Indonesien große Chancen auf diesem Sektor habe. Im zufolge sei diese Industrie für die Flugtechnik sehr wichtig. Dies sagte Erlangga Hartarto in Jakarta gestern beim Besuch der Instandhaltungs- und Renovierungsfabrik für Flugzeuge Batam Aerotechnik im Gebiet des internationalen Flughafens Hang Nadim in Batam. Erlangga sagte dazu weiter, die Regierung fördere zurzeit das Wachstum dieser Industrie in Indonesien, da es noch viel Potenzial in Zusammenarbeit mit einigen Flughäfen im Inland gebe. Indonesien bietet Senegal den Technologietransfer an, um das Bauprojekt der Güterzüge in Senegal zu unterstützen. Indonesien wird Senegal helfen, die Geräte und Technologie zu besitzen, um die Güterzüge instand zu halten und zu betreiben. Der indonesische Botschafter in Dakar, Mansur Pangeran, teilte am Dienstag 17. April der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London mit, dass Senegal großes Interesse für indonesische Eisenbahnindustrie zeige. Zurzeit führt Senegal den Prozess durch, um das Eisenbahntransportmittel wieder zu beleben. Botschafter Mansur Pangeran betonte, dass Indonesien diese Investitionschancen schnell benutze, bevor die anderen Länder sie nehmen. Senegal hofft, dass Indonesien Senegal dabei helfen wird, um die Wissenschaft und die Fähigkeit im Eisenbahnsektor sowie das Betriebs- und Instandhaltungsprotokoll zu fördern. Dies teilte der Minister für die Entwicklung des nationalen Eisenbahnnetzes von Senegal, Ndena Sall, am letzten Wochenende in Madiun, Ostjava, bei dem Treffen mit dem Direktor der stadteigenen Eisenbahngesellschaft Indonesiens PT Inka, Budi Noviantoro mit. Der Leiter der Industrie- und Handelskammer Zentral Sibiriens, Rafael Sagif, teilte bei dem Treffen mit dem Indonesian Botschafter für Russland und Weißrussland, M. Wahid Supriyadi, mit, dass Zentral Sibirien daran interessiert sei, die Textilienprodukte und die Schuhwaren aus Indonesien zu importieren, da die Qualität gut sei. Das Treffen fand kürzlich bei dem Krasnoyarsk Wirtschaftsforum statt. Der Sprecher der Indonesian Botschaft in Moskau, Enjai Diana, erklärte am Dienstag, den 17. April, der Indonesian Nachrichtenagentur Antara in London, dass Botschafter Supriyadi den Wunsch begrüße und verspreche, um mit den indonesischen Unternehmern zu verbinden. Bisher exportiert Indonesien die Keramiken und Möbel in die Provinz Krasnoyarsk. Inzwischen importiert Indonesien Aluminium aus dieser Region. Der gesamte Handel erreicht 12 Millionen US-Dollar. Der Leiter der Industrie- und Handelskammer von Zentralsibirien bot Indonesien Weizen an. Etwa 1 Million Tonnen Weizen aus dieser Provinz kann jedes Jahr auf dem Binnenmarkt nicht gebracht werden. Die beiden Seiten werden das Ergebnis dieses Treffens weiter erörtern. Der Leiter der Industrie- und Handelskammer von Zentralsibirien wird sein Team zu der Indonesian Botschaft in Moskau entsenden, um im Oktober in Jakarta an der Indonesian Handelsexpo teilzunehmen. Das indonesische Industrieministerium bemüht sich darum, mehr Investoren anzuziehen, damit diese die Elektronikindustrie des Landes vertiefen, den Mehrwert der Produkte steigern und den Exportmarkt decken. Wie der Industrieminister Erlangga Hartarto gestern in Jakarta erläuterte, dienen immer mehr Unternehmen in Batam dem globalen Markt. Da es nahe bei Singapur liege und die Lage sehr günstig sei. Im zufolge sei der Markt der Elektronikindustrie bezüglich der Fahrzeugkomponenten noch groß. Diese Chance Ansprechte dem Bemühen der Regierung, die zurzeit den Fahrzeugsektor und den Aufbau des Elektronikautos fördere. Er sagte dazu, außer der Elektronikindustrie werde die Fahrzeugindustrie als Pilotsektor der Implementierung der Industrierevolution 4.0 festgelegt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.919,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.355,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.768 Rupiah. Nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Bekämpfung des Billigschnapf, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, mindestens 60 Menschen sind durch selbstgebrannten Billigschnaps ums Leben gekommen. Sie hatten keine Ahnung über die Gefahr der Alkoholgetränke mit hohem Methanolgehalt. Dieser Fall ereignet sich in einigen Gebieten in Indonesien. Die Produktion dieser Alkoholgetränke muss sofort gestoppt werden, ohne das Warten auf neue Offen und auf weitere Forschung. Der Tod vieler Menschen wegen des Billigschnaps muss alle wecken, dass der Handel des Billigschnaps viele Leute gefährde. In Indonesien kann die Zirkulation der Alkoholgetränke legal beschränkt werden. Dies wird ermöglicht, da es ausländische Gäste in Indonesien gebe. Die Frage ist, warum der Billigschnapp und die mit gefährlichen Stoffen gemischten Alkoholgetränke noch sehr einfach in der Gesellschaft anzutreffen sind? Sollen wir noch die vorhandenen Verordnungen revidieren oder sie verstärken? Oder muss die Regierung ihrer Bürger verbieten, um die Alkoholgetränke zu konsumieren, wie die von einigen Ländern in Kraft getreten werden? Eines der Mechanismen zur Reduzierung der illegalen Getränksproduktion ist die strenge Kontrolle. Nicht alle Leute können das Methanol in sehr großer Menge für Produktion kaufen. Das Methanol ist eine Quelle des Alkoholgehalts bei der illegalen Produktion der Alkoholgetränke. Die Regierung und die Rechtsbeauftragte müssen sich verpflichten, die Zirkulation der Alkoholgetränke, vor allem den Billigschnaps, zu kontrollieren. Die Verpflichtung zur Bekämpfung des Billigschnaps wird von der indonesischen Polizei Polri betont. Der Vizeleiter der Polri, Generalkommissar Safrudin, sagte, dass vor Mai sich der Billigschnapp nicht mehr befinden dürfe. Man hoffe, dass es nicht nur eine Aussage, sondern konkrete Aktion sei. Die entschiedene Maßnahme und die kontinuierliche Kontrolle aus der Regierung und Sicherheitsapparaten ist einer der Erfolgsschlüssel zur Reduzierung der Zirkulation des Billigschnapps. Der Rechtsprozess muss wahr und gerecht durchgeführt werden, sodass das Gerichtsbeschluss eine abschreckende Wirkung für Täter, vor allem Hersteller des Billigschnapps, hervorrufe. Die Verpflichtung aller Volkskreise ist auch sehr wichtig. Die Religionsführer, die Volkspersönlichkeiten, Lehrer und Eltern werden auch bestimmen, wie die Jugendliche eine Generation, die frei von den Alkoholgetränken und dem Billigschnapps ist, werden kann. Ungeachtet vieler Anlässe hat die Existenz der Alkoholgetränke, vor allem des Billigschnaps, mehr Verluste. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörer und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. April. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 17. April 1941, an dem sich das jugoslawische Königreich Deutschlands gegenüber ergab. Der Prinz von Jugoslawien, Paul, musste im Zweiten Weltkrieg ein Kooperationsabkommen mit der deutsch-italienisch-japanischen Achse unterzeichnen. Aber anti-deutsche Service-Offiziere revoltierten und stützten die Herrschaft von Prinz Paul. Hitler war wütend und griff Jugoslawien an. Der Balkan fiel am 17. April 1941 schnell, da sich viele nicht-serbische Volksgruppen den Angreifern anschlossen. Nach der Eroberung des Landes teilte Hitler das Land unter der Besatzung von Poros und dem lokalen Marionettenregime. Wir kommen nun zu den Ereignissen vom 17. April 1960, an dem die Indonesisch-Islamische Studentenbewegung gegründet wurde. Die Islamische Studentenbewegung Indonesiens, PMII, ist eine Bewegung, die weiterhin danach strebt, Indonesien in Zukunft besser zu machen. Die PMII wurde am 17. April 1960 in Surabaya vor dem Hintergrund der politischen Lage in den 1960er Jahren gegründet, die die Studenten aufforderte, das sozialpolitische Leben in Indonesien mitzufärben. Die Gründung der PMII wurde von den Jugendlichen der als größten islamischen Organisation Nahdlatul Ulama initiiert. Zu den Gründern gehörten Mahmud Junaidi und Subhan, ein legendärer Journalist und Politiker. Die Bewegung der indonesischen islamischen Studenten wurde gegründet, weil sie eine Notwendigkeit wurde, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Die Gründung der Islamischen Studentenbewegung Indonesiens begann mit dem großen Wunsch der Studenten von Nahdlatul Ulama, eine Studentenorganisation mit der Ideologie genannt Ahlus Sunnah wal Jamaah zu gründen. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen vom 17. April 1975, an dem die Roten Khmer-Truppen Phnom Penh besetzten. Am 17. April 1975 kam die Rote Khmer-Armee unter der Führung von Pol Pot in die Stadt Phnom Penh. Die Roten Khmer eroberten Phnom Penh, stürzten das pro-amerikanische Regierungsregime und gründeten eine neue Regierung, die Volksrepublik Kamboja. Als neuer Führer des Landes begann Pol Pot damit, das Land nach seiner Vision einer Pham-Utopie zu verändern. Die Städte lehrten sie, Fabriken und Schulen schlossen sie. Die Roten Khmer schafften Geld und Privateigentumsrechte ab. Jeder, den man für einen Intellektuellen hielt, zu denen gehörte auch jeder, der eine fremde Sprache sprechen konnte, wurde getötet. Professionelle Arbeiter wurden ebenfalls getötet. Nicht nur dies. Jeder, der Brillen, Uhren oder die neueste Technologie zu dieser Zeit besaß, konnte nicht vor dem Tod flüchten. Unter diesen Gräueln wurden Millionen verarmter Kambodschaner gezwungen, in Kolchosen auf dem Land zu arbeiten. Zwischen 1975 bis 1978 starben sektionsweise 2 Millionen Kambodschaner aufgrund von Gräueltaten, Zwangsarbeit und Hungersnot. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, unser Programm Unser Indonesien hat heute zum Thema Alle Interessengruppen Indonesiens sollen die Einheit bewahren. Die Indonesische Volksversammlung MPR organisierte am Freitag, den 13. April 2018 in Takengon im Bezirk Central Aceh der Provinz Aceh die Sozialisierung der vier Säulen der Indonesischen Volksversammlung MPR in Zusammenarbeit mit der Absolventenvereinigung der Nationalen Studentenbewegung Indonesiens GMNI. Wie von mpr.go.id zitiert, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung Ahmad Basarah bei der Sozialisierung, dass es eine Anstrengung gebe, die politische Strategie der ehemaligen Kolonialpolitik namens Adu Domba zu wiederholen und zu praktizieren, was bedeutet, in Konflikt zu geraten. Heute die Politik der Zersplitterung findet hauptsächlich zwischen Nationalisten und Islamisten statt, als ob es eine Spaltung, Dichotomie, Segregation und Spannungen zwischen den beiden Gruppen gäbe, die das Potenzial hätten, sehr lange soziale Konflikte zu schaffen. In seinem Vortrag enthüllte Ahmad Basarah, dass Indonesien, wenn man es auch der Geschichte betrachtet, durch die Kombination und Kooperation zwischen den nationalistischen und islamischen Gruppen tatsächlich geboren, gebaut und gestärkt wurde. Er fügte hinzu, dass zwischen Islamisten und Nationalisten sind wie zwei Eisenbahnen, die immer nebeneinander bestehen müssen. Wenn eine der Schienen gebrochen ist, wird die indonesische Zugkolonne auseinanderfallen und kentern. Er erinnerte daran, dass der Nationalismus und die Islamisten vereint sein müssen. Ahmad Basarah bat auch die Absolventenvereinigung von GMNI und anderen Massenorganisationen, die Einheit zu stärken. GMNI muss in der Lage sein, sein Pionier der religiös-nationalistischen Bewegung zu werden. Er erklärte auch, dass die indonesische Nation und der indonesische Staat nie aufgelöst wurden, wenn der Schlüssel der Einheit unter allen Elementen der Nation kontinuierlich aufrecht erhalten und gestärkt werde. Dasselbe sagte auch der Vorsitzende des MPR, Julkifli Hassan, als er eine Eidesverlaufbarung von 10 neuen Mitgliedern der MPR letzte Woche im Delegationsraum des parlamentarischen Komplexes in Jakarta einweihte und leitete. Wie von mpr.go.id zitiert, sagte Julkifli, dass die neu ernannten MPR-Mitglieder MPRS Arbeit zur Stärkung der Einheit ermutigen können. Darüber hinaus tritt Indonesien in die politischen Jahre ein, basierend auf Pancasila am dritten Punkt, der Indonesien Einheit ermutigt des Indonesier, die Einheit als den Klebstoff des Lebens der Nation zu bewahren. Einige Punkte betonen die Einheit, die Interessen und die Sicherheit der Nation und des Staates über persönliche oder Gruppeninteressen, und jeder indonesische Bürger ist bereit, zu Gunsten der Nation und des Staates zu opfern. Das war unser Indonesien.
Nansi di Vivat, De Kunst, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Acara selanjutnya adalah PI dari Bali. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir Ihnen die Tradition der Ngaturan Buah auf Bali vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in 4inews.com. .id/German. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, das Sidatapa Dorf im Banjar Distrikt auf Bali ist eines der Dörfer, das reich an Produktion des tropischen Obst Durian und dafür bekannt ist. Bei der Ernte gibt es ein einzigartiges Ritual, das von den Dorfbewohnern ausgeübt wird. Die Dorfbewohner opfern Durian durch eine Zeremonie namens Ngaturan Buah. Diese Tradition wird von Generation zu Generation weitergegeben. Möglicherweise existiert diese seit dem hinduistischen Jahr 735 Saka oder seit 767 existiert. Liebe Zuhörer, die Tradition des Ngaturan Buah wird als Dankesgebet an Gott, der die Pflanzen pflegt, ausgeübt. Das findet im hinduistischen Gotteshaus Pura Balai Agung statt. Dabei bringt jeder Bürger 3 Durians mit. Die Frauen bringen sie in einem Bambuskorb, dem Besek, und die Männer bringen sie in einem Hühnerkäfig aus Kokospalk namens Kisa mit. Nachdem die Zeremonie in Pura Balai Agung durchgeführt wurde, wird sie im Garten im Haus fortgesetzt.
Liebe Zuhörer, am ersten Tag von Dreien haben die dort Bewohner die Frucht, die drei Durians mitzubringen. Wenn die Bewohner andere Früchte haben, können sie auch diese Früchte zum Gotteshaus mitbringen und dort sammeln. Normalerweise werden die Bewohner, die Mangisobst haben, mindestens 3 Kilogramm Mangis mitbringen. Wenn die Bewohner rambutan Obst haben, werden sie 3 rambutan Hunde mitbringen. Am zweiten Tag haben die Bewohner die Pflicht, 2 Durian zu bringen und am dritten Tag nur noch einen Durian. Die Bewohner haben keinen Mut, diese Regeln zu verletzen. Sie respektieren sehr diese Regeln, sodass, wenn es im Garten kein Obst gibt, sie Obst zum Mitbringen kaufen und auch ihre Verwandte oder Nachbar darum bitten. Liebe Zuhörer, die Tradition des Ngaturan Buah wird mit dem gemeinsamen Beten beendet. Dann werden die Teilnehmer aufgefordert, in ihr jeweiliges Haus zurückzukehren und die von ihnen gebrachten Früchte wieder mitzunehmen. Nach dem Glauben der lokalen Bewohner dürften die Bewohner die Früchte der Ernte zu Hause oder in der Plantage opfern, bevor es die Tradition des Ngaturan Buah gab. Die erste Opfergabe wird dem Gotteshaus Pura mit einem Dankesgebet an Sahyang Sankara, dem Pflanzengott, und auch an Vorfahren aus dem nahegelegenen Raumberg übergeben. Liebe Zuhörer, eine der Persönlichkeiten im Siddhatapadorf, I. Wayan Aryawan, sagte dazu, dieses Ritual gebe es nicht in anderen Gebieten. Das sei deshalb sehr geeignet, touristisch entwickelt zu werden. Er versucht daher, ein Festival zu veranstalten, bei dem dieser Brauch ausgeübt wird. Dann solle dazu beitragen, die Tradition der Ngaturan Buah zu erhalten und Durian zu essen. Die Besucher konnten dabei die von Landwirten hergestellte Frucht genießen, sodass viel Gewinne durch Durianverkauf erzielt werde. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für Sprachbildung und Sprachentwicklung in dem Indonesischen Kultur- und Bildungsministerium. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Cuaca oder auf Deutsch Klima. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Nun hören Sie ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesischunterricht zu. Das Gespräch ist zwischen Tony, einem britischen Touristen, und einem Reiseführer. Sie sind im Tempel Prambanan. Tony und der Reiseführer sprechen über das Klima oder auf Indonesisch cuaca. Das Gespräch ist in Indonesisch und Whitney übersetzt. Sie werden damit daran sich gewöhnen. Das Gespräch in Indonesisch zu hören.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celcius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen die Indonesischen Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Die Temperatur auf Indonesisch Suhu. Suhu. Wie ist die Temperatur auf Indonesisch? Berapa suhunya? Berapa suhunya? 30 grad Celsius. Auf Indonesisch 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. Wie ist die Temperatur in London im Sommer? Auf Indonesisch berapa suhu di London pada musim panas? Etwa 23 grad Celsius. Auf Indonesisch sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. Wenn wir über das Klima sprechen, möchte jemand manchmal wissen, wie ist die heutige Temperatur. Dazu sagen wir, wie ist die Temperatur oder auf Indonesisch berapa suhunya? Berapa suhunya? Wenn wir die Temperatur von einer Stadt oder von einem Land wissen, sagen wir dann wie zum Beispiel, wie ist die Temperatur in London im Sommer? Oder auf Indonesisch berapa suhu udara di London di musim panas? Berapa suhu udara di London di musim panas? Wenn Sie die Temperatur genau wissen, nennen Sie direkt die Temperatur. Wenn Sie nicht so davon überzeugt, benutzen Sie dann das Wort etwa. Auf Indonesisch sekitar oder circa, auf Indonesisch kurang lebih. Wir geben Ihnen ein Beispiel. Wie ist die Temperatur oder auf Indonesisch berapa suhunya? Circa 23 Grad Celsius oder auf Indonesisch kurang lebih 23 derajat Celsius. Bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir nach Tulang. Bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir nochmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und dem Reiseführer Chu.
Oh, panas sekali. Berapa suhunya?
30 derajat Celsius.
Wow.
Berapa suhu di London pada musim panas?
Sekitar 23 derajat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser heutigen Programm beenden, teilen wir Ihnen jetzt das Quiz von dem Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit. Wir werden die Fragen in Deutsch sprechen. Sie müssen dann uns die Antwort in Indonesisch geben. tulang. Simusen dan uns di anwort in Indonesia geben. Bitte hören Sie die Fragen gut zu. Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Und wo wohnen Sie? Und was ist Ihre Lieblingsküche? Senden Sie bitte Ihre Antwort in Form von Ihrer aufgenommenen Stimme an voi@voinews.id. Vergessen Sie nicht, Sie müssen zuerst uns begrüßen, bevor Sie uns die Antwort geben. Wir haben interessante Preise für die Gewinner dieses Quiz. Hier ist das Beispiel für die Antwort. Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Das war unser heutiges Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Gorontalo, Sulawesi präsentieren. So bleiben Sie bei uns, dear Stimulations, RRI Wood Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Musikfreunde, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Volkslied aus Gorontalo mit dem Titel Binde Bihuluta, das von Edi Silitonga gesungen wird. Gute Unterhaltung.
One for life.
Liebe Zuhörer, das war ein Lied mit dem Titel Binde Biluta, das von Eddie Silitonga gesungen wurde. Er ist ein legendärischer Sänger in Indonesien. Binde Biluta ist ein typisches Essen aus Gorontalo, nämlich Maissuppe. Der Teil der lokalen Gesellschaften nennt dieses Essen Milu Siram. Wie bereits bekannt, ist Maise das hervorragende Produkt von Gorontalo. Dadurch kann man dort das Essen mit dem Grundstoff Mais leicht finden. Dieses Lied erzählt über das bekannte Essen in den Gesellschaften dieser Gegend. Gorontalo nennt man auch Kota Serambi Madinah. Diese Provinz liegt in Gorontalo Halbinsel auf der Insel Sulawesi und zwar im Westen der Provinz North Sulawesi. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Volkslied aus Gorontalo mit dem Titel Hulandalo Lipu, das von Rama Aipama gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Oh, lipu toli angu dilata oli patahu de tunggu lo matewau dilata oli patahu de tunggu lo mate wau.
Di Sendung Der Stima Indonesians, kionan siya ba audio streaming, infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.